Mein Name ist Volker Oppmann. Ich bin sozusagen jetzt schon ziemlich lange oder mein ganzes Berufsleben in der Verlagsbranche zugange. Also wirklich tatsächlich angefangen hat, so wie man das so kennt, mit geisteswissenschaftlichem Studium, Verlagspraktika, eigener Verlag. Und dann so vor, ich schätze mal so 7, 8 Jahren, dann Stück für Stück ins Digitale abgerutscht und da quasi auch hängen geblieben. Also das Herz schlägt immer noch für Print. Aber beruflich bin ich momentan eigentlich voll in der digitalen Welt unterwegs.
Heute wollen wir über Mojo Reads sprechen. Was ist denn Mojo Reads genau?
Mojo Reads ist eine neue Plattform für Bücher. Und die Grundidee dahinter ist sozusagen, dass man das, was momentan noch auf verschiedene Plattformen verteilt im Netz stattfindet, auf einer Plattform zusammenzuführen. Das heißt, insbesondere den Bereich Literatur-Communities, Shop, als auch digitales Lesen, wobei wir uns aber eben nicht auf digitales Lesen alleine beschränken, sondern zum Herbst hin auch noch Print mit auf die Plattform aufnehmen werden.
Wie lange hat es gedauert, diese Plattform so aufzustellen, wie sie jetzt gerade existiert?
Oha, das war mit einem sehr, sehr langen Anlauf. Also die erste Idee dazu, die war quasi schon vor 5 Jahren. Da war ich allerdings noch bei sozusagen beruflich verpflichtet bei Thalia und damit beschäftigt, mit den Kollegen an der Tolino-Allianz zu schrauben. Dass ich dann sozusagen mich wirklich Vollzeit der Plattform widmen konnte, das ist dann seit 2013 der Fall. Damals tatsächlich erst als eine vage, grobe Idee. Dann haben wir sozusagen einen Förderverein gegründet, weil uns wichtig war, dass das Ganze im Hintergrund auch wirklich gemeinnützig getragen wird. Auch wenn die Plattform vorne natürlich wirtschaftlich funktioniert. Das heißt sozusagen die Vorarbeiten, der Vorlauf mit dem Verein, überhaupt die nötigen Leute zusammenzubringen, das nötige Geld aufzutreiben, damit man überhaupt daran denken kann, Entwickler zum Beispiel einzustellen, hat 2 Jahre gebraucht und jetzt tatsächlich nach Firmengründung über den ersten Prototypen die Plattform so aufzubauen, wie sie jetzt ist, nochmal 2 Jahre. Also man kann sagen, brutto 4 Jahre, netto 2.
Wie viele Menschen waren daran beteiligt, das jetzt so aufzustellen?
Meinst du im Sinne von daran beteiligt, jetzt tatsächlich hauptamtlich, Vollzeit oder im weiteren Sinne?
Also auch so im weiteren Sinne. Wer ist da auch so technisch dran beteiligt und ja, einfach alles, was es dafür braucht?
Also sagen wir so, die Vorarbeiten im Verein, also der Verein hat über 90 Mitglieder. Das sind vor allem natürliche Personen, aber auch so 20, 25 Unternehmen, also vor allem Buchhandel und Verlage. Das heißt, aus dem Kreis haben wir die Grundkonzeption, die Basisarbeit gemacht, so die ersten 2 Jahre. Das war da vor allem so ein engerer Kreis von, ich würde mal sagen, so 8 bis 10 Leuten, die da regelmäßig was gemacht haben. Dann, als wir die Firma gegründet haben im März, April 2015, sozusagen das Startteam, da waren wir damals zu dritt und haben alles alleine gemacht. Dann hauptamtlich, das heißt Vollzeit. Inzwischen ist es so, dass wir quasi von der Firmenseite zu 4,5 in Berlin sind und seit knapp über einem Jahr oder eineinhalb Jahren inzwischen fast schon noch eine indische Tochterfirma gegründet haben, wo ein Großteil unserer Softwareentwickler sitzt. Das sind inzwischen auch 16 Leute. Also wovon man also sagen kann, netto sind es da 12 Softwareentwickler, wobei die eine Hälfte wirklich seniorige Leute sind, die wirklich selbstständig alleine arbeiten können. Und die andere Hälfte, das sind sogenannte Freshers, das heißt, die haben wir frisch von der Uni weg rekrutiert. Die arbeiten wir gerade noch ein, das ist noch so ein bisschen, naja, nicht gerade mal nach Zahlen, aber das heißt, die müssen wir aber tatsächlich jetzt erst nochmal an die ganzen Sachen so ranführen, an die Technologie, die wir einsetzen, die Arbeitsweise und so weiter und so fort. Und sozusagen, das ist sozusagen die Firmenseite, nachdem wir beim Hintergrund ja eben die Firma als Betreiber der Plattform wird aber getragen im Hintergrund nach wie vor von dem Verein. Und da ist es vor allem natürlich so, das sehr aktive Vorstandsteam, das uns da unterstützt, wirklich durch Rat und Tat. Das sind im Kern 4 Leute. Und wir haben natürlich auch noch viel Größeres vor. Wir stehen ja mehr oder weniger noch ganz am Anfang und haben große Träume.
Bevor wir zu denen kommen, vielleicht für die Hörer mal ganz konkret. Was können Sie sich darunter vorstellen, was so eine Leseplattform bietet? Welche Funktionen und was Sie damit machen können?
Ich fange vielleicht erstmal mit einer Negativbeschreibung an, also was bislang im Netz meistens ja eben nicht geht. Ich zum Beispiel hatte immer das Problem, also einfach schon von Berufswegen, dass ich natürlich im Netz sehr aktiv bin, auch in Sachen Literatur und oft dann einfach sozusagen das Problem habe als Leser, dass immer dann, wenn ich auf interessante Literatur stoße, sei es auf einer dezidierten Literaturplattform wie Goodreads oder Lovely Books, auf Facebook, in sozialen Netzwerken und so weiter, ich natürlich sehr viel über das Buch erfahre und sich teilweise Leute auch da sehr intensiv über die Literatur austauschen, die Bücher selber aber nicht auf diesen Plattformen verfügbar sind. Das heißt, ich habe dann einen Bruch, muss erstmal gucken, wo kriege ich jetzt denn zum Beispiel eine Leseprobe her, wenn ich mir das Buch erstmal anschauen möchte. Dann lande ich wahrscheinlich erstmal auf irgendwie einer kommerziellen Shopseite, habe dann meistens so die ersten paar Seiten, die ich anlesen kann und muss mich dann entscheiden, okay, will ich das Buch kaufen? Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel für die digitale Variante entscheide, dann wiederum mit der Frage, an welche Art von digitalem Ökosystem möchte ich mich denn binden. Die Nutzung aber, egal für was ich mich entscheide, findet dann in der Regel wieder auf einer weiteren Plattform statt. Das heißt, dass ich mir ein Gerät anschaffen muss, wo eine entsprechende Software vorinstalliert ist, wie Kindle, Tolino, oder indem ich mir eine App runterlade. Das heißt, ich habe verschiedene Brüche. Ich habe einmal da, wo der Austausch über die Literatur stattfindet, in den sozialen Medien. Ich habe die Shops mit den Leseproben und wo der Kauf stattfindet. Und ich habe dann wiederum dezidierte Lesesoftware, um die Inhalte dann zu nutzen. Und wenn ich dann als Nutzer wiederum sozusagen meine eigene Begeisterung für diese Titel, sei es jetzt einfach nur, weil es ein kurzes Zitat ist, ich einfach nur sagen möchte, hey, lese gerade ein tolles Buch, lese doch auch mal rein. Oder weil ich eine elaborierte Rezension schreiben möchte, muss ich natürlich wieder dann meine Leseplattform verlassen, um wieder zurück in die sozialen Medien zu kommunizieren. Und unser Ansatz war eben zu sagen, okay, wieso denn diese Bereiche nicht alle zusammenzubringen? Sodass ich zum Beispiel, während ich gerade ein Buch lese, ich finde eine nette Textstelle, ich kommentiere die kurz, ich teile die mit den anderen Leuten, mit denen ich auf dieser Plattform verbunden bin. Und jemand, also du kennst das ja wahrscheinlich von Facebook oder von Twitter, ähnlich funktioniert es bei Mojoreads auch. Du würdest jetzt in deiner Timeline, weil du mir auf der Plattform folgst, sehen, ah, Volker hat hier gerade eine Textstelle kommentiert oder gepostet oder eine Rezension geschrieben. Du klickst auf den Titel und du bist mit einem Klick direkt im Buch. Und zwar nicht nur potenziell auf den ersten paar Seiten, sondern wir haben das mit den Verlagen so vereinbart, dass wir Nutzer individuelle Leseproben haben. Das heißt, du kannst wirklich an jede beliebige Stelle im Buch reinspringen. Ob das vorne ist, ob das hinten ist oder mittendrin. Wirklich kontextabhängig. Und von da an halt 10% lesen. Wenn es dir gefällt, kannst du das Buch kaufen. Wenn nicht, lässt du es einfach bleiben. Das ist so die Grundidee. Diese Interaktion und das in Kontakt kommen mit Literatur ist so einfach wie nur möglich zu machen, eben auf einer Plattform.
Also die ganzen Zwischenschritte, die dazwischen liegen, vielleicht in Zukunft zu vermeiden.
Genau, und natürlich damit auch die potenziellen Brüche.
Ja, wie viele Menschen nutzen denn schon Mojoreads?
Momentan noch eine sehr beschauliche Anzahl von knapp über 1000 Leuten. Was den Hintergrund hat, also so der erste benutzbare Prototyp, den gibt es jetzt so seit 1,5 Jahren. Und wir haben eigentlich alle weiteren Phasen, Ausbaustufen immer mit sehr, sehr kleinen Gruppen von Leuten getestet, die wir entweder halt A, schon von vornherein sehr gut gekannt haben oder die wir im Rahmen dieser Nutzung dann kennengelernt haben, wie zum Beispiel relativ früh eine Gruppe rund um das Goethe-Institut und die Karls-Universität in Prag. Das heißt, wir haben immer sehr, sehr eng mit Nutzerfeedback gearbeitet und haben eben die Plattform von Anfang an jetzt nicht zu früh aufgemacht, sondern stufenweise. Und wir haben bislang auch noch gar nicht mit der eigentlichen Vermarktung gestartet, weil uns eben wichtig war, bevor wir die Plattform dann aufmachen und nach draußen vermarkten, wir so ein paar Grundvoraussetzungen erfüllen. Die eine Grundvoraussetzung war natürlich, dass wir einen möglichst vollständigen Titelkatalog haben, weil was machst du, wenn du nach ein paar Titeln suchst, die du kennst und findest die auf der Plattform nicht? Dann ist die doof und du kommst nie wieder. Das heißt, das war uns wichtig, da wirklich ein Vollsortiment zu haben, inklusive der ganzen großen Bestsellerverlage. Und die zweite Voraussetzung war, dass man natürlich, dass wir die beiden Apps draußen haben für Android und iOS. Ja, die Meilensteine haben wir jetzt aber erfüllt. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich bis auf ein paar ganz kleine wenige Ausnahmen wirklich ein Vollsortiment mit über 300.000 Titeln auf der Plattform. Wir haben die iOS-App. Wir haben die Android-App, sind gerade natürlich noch massiv am Testen, Die Plattform ist jetzt schon öffentlich zugänglich und ich denke mal, dass wir dann so ab August, September dann anfangen, das Ganze auch wirklich dann selbstbewusst da draußen zu bewerben, wenn wir tatsächlich die fiesesten Bugs alle gefixt haben und die Leute dann auch die Plattform benutzen können, sodass es sich möglichst selbst erklärt und eben nicht eine großartige Einführung.
Das heißt aber auch, unsere Hörerinnen und Hörer könnten, wenn sie den Beitrag gehört haben, dann auch gleich anfangen zu testen, wenn sie Lust drauf haben.
Das können sie gerne machen und wir freuen uns auch sehr über Feedback. Wie gesagt, wir haben das ja von Anfang an gemacht mit dem Feedback und wir gehen da auch sehr offen mit um. Und man kann uns auf verschiedenen Kanälen erreichen. Also man kann uns natürlich privat anschreiben über Mail oder über Facebook, Twitter, wo wir unterwegs sind. Wir haben im Motoread selbst eingebaut ein eigenes Teamchat, wo man dann tatsächlich immer jemanden vom Team erwischt für private Nachrichten, die man vielleicht nicht an die großen Glocken hängen möchte. Wir haben aber auf der Plattform selber auch eine offene Gruppe, wo jeder posten kann, wirklich auch kritisches Feedback oder sagen soll, hier, das funktioniert nicht, das verstehe ich nicht. Oder
jetzt hast du schon von den großen Träumen gesprochen, ganz am Anfang. Was wären die denn? Wo seht ihr euch in 5 Jahren?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich tatsächlich eher so in 15 bis 20 Jahres Zeitdimensionen denke. Also der ganz große Traum ist natürlich, wenn man jetzt mal nach 20 Jahren in die Zukunft schauen möchte, dass dann genauso normal wie es heute ist, wenn du was im Netz suchst, du Google aufrufst oder wenn du nach Büchern im Netz suchst, natürlich zu Amazon gehst, dass dann in 20 Jahren der erste Impuls ist nicht, ich gehe zu Amazon, sondern natürlich, du kommst zu uns und guckst erstmal da. Das ist der Traum, eine globale Leseplattform aufzubauen, wirklich da die Anlaufstelle für Literatur im Netz zu werden, ganz bescheiden.